Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 41. Decoding Brands, eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Ihr seid zurück beim Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und diesmal habe ich gar nicht so viele Themen vorbereitet, nämlich nur zwei. Aber ich würde sagen, das waren schon vielleicht so die zwei Themen, die die Bubble so ein bisschen am meisten Grad auch beeinflusst hat. Und es geht natürlich, da muss ich gar keine Punchline machen bei zwei, eigentlich einfach nur um Rügenwalder Mühle. Nein, eigentlich nicht nur um Rügenwalder Mühle, eigentlich um die ganze Gesellschaft, insbesondere oder die ganze Industrie, die sich um die Veganen, die sich um die Fleischersatzalternativen kümmert und natürlich auch um die Deutsche Bahn. Und von daher starte ich einfach mal mit den zwei Themen. Los geht's!
Die Marketing-Themen der Woche.
Ja, starten wir mal mit dem, mit der, ich sag mal, skurrilen, sehr cringen, nicht unbedingt nachvollziehbaren Entscheidung des EU-Parlaments hinsichtlich der Benennung von Fleischersatzalternativen. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Es gab ja eine Abstimmung, wo dann doch durch, ich würde mal sagen, ich glaube knapp über 300 Stimmen dafür gestimmt haben, dass Fleischersatzalternativen keine Begrifflichkeiten in sich tragen dürfen, die bereits, ich sag mal, durch den ehemaligen Fleisch oder durch das ehemalige Fleischprodukt bereits sehr stark gekennzeichnet waren. Wie zum Beispiel Burger oder auch Schnitzel ist so gerade vor allen Dingen das Thema oder auch natürlich die Bratwurst. Die gibt es ja eben entsprechend schon alle auch als Ersatzalternative inzwischen, eben meistens durch entsprechende Soja- oder Erbsenproteine zum Beispiel. Und genau die dürfen jetzt nicht mehr in Zukunft, zumindest wenn auch die Abstimmung in den Ländern dann auch entsprechend auslaufen, die dürfen dann in Zukunft nicht mehr so genannt werden, wie eben mehr oder weniger gelernt. Ja, und was halte ich jetzt von der grundsätzlichen Entscheidung? Ist das erstmal natürlich, muss ich sagen, irgendwie rein gesellschaftlich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich muss auch sagen, also ich bin ja meistens jetzt nicht ganz so, ich sag mal, auf einer Seite oder auch nicht ganz so extrem, würde ich jetzt mal selber über mich sagen. Aber dass da ein EU-Parlament auf die Idee kommt, sowas abzustimmen und dann auch noch so viele dafür stimmen und das mit dem Verbraucherschutz sozusagen verargumentieren, das wundert mich dann schon sehr, weil diese Produkte waren jetzt fast 10 Jahre sehr erfolgreich am Markt, haben auch ja sehr, sehr starken Umsatzanstieg auch gehabt. Das heißt, einige Marken, ja auch Rügenwalder zum Beispiel, sehr bekannt dafür, haben ja wirklich auch einen enormen Anstieg im Umsatz dort verzeichnen können. Das heißt, haben es neben der normalen Fleischlinie sehr erfolgreich etablieren können. Und neben Rügenwalder gibt es natürlich auch ganz, ganz viele andere kleinere Brands, Startups zum Teil auch oder auch natürlich sehr starke Marken wie zum Beispiel Beyond Meat, ehemals Beyond Burger, die natürlich auch dort diesen Markt überschwemmt haben, erobert haben und vor allen Dingen die interessante Gruppe der Flexitarier für sich gewonnen haben. Das heißt also, Flexitarier, die eben sagen, ja, sie wollen ihren Fleischkonsum ein bisschen reduzieren und dementsprechend vielleicht auch auf diese Ersatzalternativen umsteigen. Und da muss man sagen, aber dieser Markt natürlich unheimlich interessant aus Konsumentensicht, weil er einen Fleischgenuss verspricht, aber vielleicht aus einer gewissen Sicht etwas nachhaltiger und vielleicht auch etwas, ich sag mal, interessanter hinsichtlich dem Thema Tierwohl, dass man dann natürlich auf diese Produkte dann auch in Zukunft setzt. Und dort, wie gesagt, wird jetzt das Verbraucherschutzthema so ein bisschen allen voran genannt, dass man sagt, ja, man hat da so ein bisschen die Sorge unter Umständen, dass da Leute, die sehr überzeugte Fleischesser und Esserinnen sind, dass die vielleicht sich dann irgendwie aus Versehen mal dann vergreifen und dann sagen, oh, jetzt habe ich hier aus Versehen eine vegane Alternative gegessen, nämlich ein veganes Schnitzel gekauft und ich wollte doch ein richtiges abgepacktes Schnitzel kaufen. Und dementsprechend jetzt, wie gesagt, diese Idee, dass man das Ganze umbenennt. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal feststellen, ist das eigentlich wirklich verbraucherfreundlich? Und da würde ich sagen, ist definitiv mal nicht verbraucherfreundlich, weil man muss aktuell feststellen, dass diese Produkte meistens noch separiert dastehen, das heißt also gar nicht direkt neben den Fleischprodukten zum Beispiel stehen, sehr klar gekennzeichnet sind, es deutliche, auch unterschiedliche Linien gibt, was zum Beispiel Farbkodierung angeht, teilweise auch, was natürlich die Benennung angeht, also dass da vegan einfach deutlich draufsteht, dass da viele Siegel drauf sind, auch dass der Preispunkt nochmal anders ist, sind alles Möglichkeiten, woran der Verbraucher, also der überzeugte Fleischesser, die Fleischesserin eben auch erkennen kann, dass es natürlich jetzt nicht irgendwie ein normales, womöglich normales Schnitzel ist, sondern dass es sich um ein veganes
Ersatzprodukt handelt.
Und dementsprechend ist es eigentlich das Gegenteil von Verbraucherschutz aus meiner Sicht, weil insbesondere auch gerade diejenigen, die da, ich sag mal, schon blind hingreifen, also die genau wissen, wo in ihrem Supermarkt ihre natürlich auch geschätzten dann veganen Alternativen stehen, dass die dort jetzt hingreifen, also für die ist der Autopilot da allen voran das bestimmende sozusagen Mittel und Tool, was unserem Körper einfach hilft, dabei Entscheidungen zu treffen, gerade beim Einkaufen im Supermarkt, wo du eigentlich dann ausgelegt bist, darauf Zeit zu sparen. Und die werden jetzt sozusagen gestört und natürlich auch irritiert, weil für sie ändert sich ja etwas. Für den überzeugten Fleischesser ändert sich jetzt so mehr oder weniger gar nichts, weil der an diesem Regal natürlich eigentlich im Normalfall eh schon vorbeigelaufen ist. Und dementsprechend hier wird der Autopilot eben gerade bei den Konsum- oder bei den loyalen Käuferinnen und Käufern einfach gestört. Und wie gesagt, das ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Verbraucherschutz. Jetzt muss man dazu sagen, das möchte ich ein bisschen relativieren, was für die Industrie natürlich zählt. Und da muss man es ganz klein ein bisschen relativieren, was vielleicht auch so ein bisschen die Bedrohung angeht. Der für den Käufer, also für den loyalen Käufer, die Käuferin wird sich, wie gesagt, erstmal nicht so viel verändern, dadurch, dass natürlich die Standorte oder die Regale natürlich gleich bleiben. Das heißt also, dieser überzeugte Käufer und Käuferin, die werden natürlich nach wie vor zu den Produkten greifen. Es wird sich halt nur etwas länger anfühlen, weil er natürlich erstmal gucken muss, okay, ist das jetzt das vegane, ich sag mal, panierte Sojaprotein oder ist das das vegane panierte Sojaprotein, wo innen drin noch Käse und ein, nochmal eine andere Art von Fleischersatzprodukt Soja auf Sojabasis ist. Ich rede von Schinken, also ich rede von einem Cordon Bleu, aber da könnt ihr mal sehen, wie schwer es ist, ein Cordon Bleu dann mit irgendeiner anderen Beschreibung dann auch zu kennzeichnen. Also dass die dann so ein bisschen gucken müssen, ist das jetzt wieder das vegane Schnitzel, das sage ich jetzt nochmal, ist ja noch nicht ganz verboten, und den veganen Cordon Bleu, dass man sich dazwischen entscheiden muss. Und da, wie gesagt, da wird sich für die erstmal nichts ändern. Was natürlich ein Riesenproblem durchaus sein kann, ist für die Flexitarier und für die, ich sag mal, vielleicht auch Wechselwilligen, die auch ein bisschen neugierig sind. Das heißt, die mal an so einem Regal vorbeigehen, dann sehen, hey, Schnitzel, vegane Schnitzel, das probiere ich mal. Genau zu denen gehöre ich zum Beispiel auch. Ich habe es auch immer mal ausprobiert, dass ich gesagt habe, ich kaufe mal diese veganen Chicken Nuggets oder das vegane Schnitzel und habe eben auch festgestellt, das ist echt ganz gut. Das kann man auch mal ganz gut so als Convenience-Essen auch zu sich nehmen. Und dementsprechend für die wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil du musst natürlich jetzt irgendein Naming finden, was vielleicht dann irgendwo den Kunden dazu verführt, dass er sagt, das probiere ich, da bin ich neugierig. Und das mag bei einem Schnitzel, wo du natürlich gar nicht so ein großes, also da musst du nicht noch ein Zusatzvertrauen aufbauen, da hast du schon eine grundsätzliche Sicherheit, was es ungefähr sein kann. Hast natürlich dann den Benchmark, dass du sagst, so muss es dann auch schmecken. Das hat aber, wie gesagt, bei den Produkten eigentlich ganz gut funktioniert. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt ein deutlicher Dämpfer für diese Industrie, dass da wahrscheinlich die Wechselwilligen, die Neugierigen etwas schwerer für das Thema zu gewinnen sind. Positiv sicherlich die ganze Aufmerksamkeit, die in diese Richtung geht. Das heißt, viele werden wahrscheinlich jetzt erstmal aufmerksam sein und auch neugierig sein, wie denn diese neuen Produkte dann auch genannt werden. Und kommen wir zum zweiten Thema diese Woche und das ist natürlich die neue Kampagne der Deutschen Bahn. Wahrscheinlich habt ihr es irgendwie mitbekommen oder irgendwo auch vielleicht schon mal gesehen oder auch ganz bewusst selber angeschaut, weil es ist natürlich eine durchaus sehr lustige Geschichte und eine lustige neue Kampagne. Ja, worum geht's? Es geht darum, dass die Deutsche Bahn eine Art, sozusagen Mockumentary rausgebracht hat über sich selber, so ein bisschen im Stromberg-Stil. Nebenbei hat auch der Regisseur von Stromberg auch bei der Deutschen Bahn jetzt hier das Regisseurtum übernommen und das Ganze heißt Bohr Bahn. Und das Bohr Bahn ist in der Hauptrolle mit niemand Geringeren besetzt als mit Anke Engelke. Ja, also natürlich bekannte Comedian und Künstlerin und einfach Unterhalterin im deutschen Fernsehen, würde ich sagen. Und natürlich schon eine Ikone, wo wahrscheinlich niemand sagen würde, oh, Anke Engelke mag ich nicht. Und da muss man natürlich erstmal feststellen, dass es schon mal der erste Coup der Deutschen Bahn, dass sie Anke Engelke, die auch nebenbei gar nicht so bekannt ist dafür, dass sie viele Testimonialships übernimmt. Also ich glaube, bei Wölbe Höfner war sie zuletzt mal auf jeden Fall aktiv, aber ansonsten ist jetzt nicht jemand, die viel im Fernsehen für andere Marken eben auch auftritt. Und da, wie gesagt, hat die Deutsche Bahn natürlich einen absoluten Coup gelandet, dass sie da einfach Anke Engelke für diese Mockumentary gewinnen konnten. Weil man muss natürlich sagen, diese Mockumentary lebt von der Art und Weise, von dem Humor und auch dem Witz, wahrscheinlich auch so ein bisschen der Improvisationsfähigkeit von Anke Engelke definitiv, ist aber auch gut besetzt auf den Nebenrollen, weil daneben gibt es noch einen weiteren ich glaube, Schaffner und dann auch noch eine weitere Zugführerin und auch jemand, der im Bordbistro arbeitet. Also insgesamt eine sehr, sehr gute Besetzung auf jeden Fall, aber wie gesagt, mit der Spitze von Anke Engelke. Und insgesamt zeigt dieses ganze Quartett, ist es, glaube ich, zeigt praktisch so ein bisschen die Realität bei der Deutschen Bahn, und zwar, wie sie wirklich ist. Deswegen ist es ja eine Mockumentary. Natürlich, wenn ihr an Stromberg erinnert, der praktisch das Innenleben einer Versicherung, einer bürokratischen, etwas alteingesessenen, traditionellen Versicherung zeigt. Und genau das macht die Deutsche Bahn jetzt mit sich selber. Das heißt, sie zeigt, was alles so im Tag halt einfach bei der Deutschen Bahn schief geht. Also irgendwo der Zug steht in der Nacht irgendwo rum, das Bordbistro funktioniert nicht, die Tür geht nicht auf, es sind insgesamt irgendwelche Verspätungen, die Leute warten lange auf ihr Essen, es ist gar kein Essen da und so weiter. Diese ganzen Themen, ne, WLAN etc., wisst ihr alles selber viel zu gut. Diese ganzen Themen werden dort sozusagen persifliert, beziehungsweise auch so ein bisschen überzeichnet, vielleicht auch gar nicht überzeichnet, sondern einfach realitätsnah dargestellt, aber auf jeden Fall natürlich mit dem Ziel, das Ganze humorvoll zu inszenieren und natürlich mit dem großen Ziel, Sympathie aufzubauen. Das heißt, durch dieses Selbstironische selber zu zeigen, hey, wir sind uns bewusst, dass diese Situation einfach vorherrschend ist. Wir sind uns bewusst, dass wir ziemlich viele Verfehlungen hier haben. Wir sind uns auch bewusst, dass wir noch ziemlich viel aufzuholen haben. Aber wir arbeiten sozusagen daran. Das ist so diese grundsätzliche Idee und Zweckmäßigkeit. Und dadurch, wie gesagt, Sympathie aufzubauen und irgendwie zu sagen, hey, ja, wie gesagt, wir arbeiten dran. Wir haben vor allen Dingen auch gutes Personal, das daran arbeitet. Aber wir sind nicht perfekt. Das wussten ja auch die meisten Leute schon. Und da muss man erstmal sagen, im ersten Moment funktioniert das sehr gut, weil die Deutsche Bahn hat sehr viel positive Kritik dafür bekommen auf jeden Fall und positive Resonanz bekommen, weil natürlich Anke Engelke das Ganze auch trägt, damit, wie gesagt, dieser Coup auch gelandet wurde, aber das Ganze natürlich auch ja einfach sehr sympathisch dargestellt wird und man vielleicht auch einfach ins Schmunzeln kommt und natürlich dann so ein bisschen sagt, naja, okay, stimmt schon, es ist so. Das ist eben eine humorvolle Art und Weise, damit auch umzugehen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gleichzeitig sagen, so ganz lobpreisen kann ich diese Kampagne, um ehrlich zu sein, auch nicht, weil sie wird natürlich sehr stark mit der BVG-Kampagne, die ja über Jahre lang dann auch sehr gut funktioniert hat, also von den Berliner Verkehrsgesellschaften, damit wird sie verglichen und auch vor dem Hintergrund, dass natürlich Martel Beck, der ehemalige Marketingleiter, der auch eben diese Kampagne bei der BVG aufgesetzt hat, der die jetzt auch zur Deutschen Bahn angebracht hat, macht das seit 2024 eben auch und hat jetzt auch mal direkt sozusagen seinem Ruf aller Ehre gemacht, indem er diese Idee, dieses humorvolle, ironische mit der Idee, eben Sympathie aufzubauen, das Image irgendwie so ein bisschen zu verbessern, dass er mit dieser Idee, mit dieser Kreativ-Herangehensweise natürlich jetzt auch direkt die Deutsche Bahn auch mit beeinflusst hat. Auch bei DB Cargo wurde das Ganze übrigens auch schon probiert. Das heißt, es ist immer wieder das Gleiche, übrigens von den gleichen Personen umgesetzt, die immer wieder die gleiche Idee machen, nämlich dieses Ironische, dieses Selbstironische, dieses Humorvolle mit dem Zweck, das Sympathie und Image aufzupolieren. Und ich lobpreise das insofern nicht, weil man muss auch dazu sagen, wenn die Kritik jetzt kam, haben viele immer direkt geschrieben, ja, aber bei der BVG hat es ja auch funktioniert. Ja, so haben wir bei der BVG damals auch geredet, dass wir das irgendwie kritisiert haben, gesagt haben, hey, das geht ja so nicht und so weiter. Aber die BVG und die Deutsche Bahn sind erstmal schon durchaus grundverschiedene Produkte. Das eine ist ein Staatskonzern, der auch Deutschland in gewisser Weise repräsentiert, der natürlich auch die Mission hat, wirklich die Menschen von der Straße ein Stück weit wegzubekommen und auf die Schiene zu bringen, was eben gemeinhin nachhaltiger gilt auf jeden Fall. Und die BVG ist eine Verkehrsgesellschaft in Berlin, die natürlich auch von der Berliner Marke lebt und auch die Berliner Marke und Identität in sich trägt. Und da hat natürlich diese Marke oder diese Kampagne von der BVG einfach in sich sehr stimmig gewirkt. Das heißt, man hat eben die Berliner Art mit der BVG verbunden und hat dadurch eine sensationelle Kampagne aufgemacht, die einfach sehr gut eben auch diese Sympathie aufgebaut hat und das Image so ein bisschen poliert hat. Und ganz entscheidender Unterschied auch bei der BVG und der Deutschen Bahn ist auch, dass du bei der BVG so eine Hassliebe hast. Das heißt, es ist so ein bisschen, ich habe es so verglichen für mich mit so einem Partner, wo du sagst, hey, der hat schon wieder die Klobrille oben gelassen, der hat das Klopapier nicht ausgewechselt, der hat seine Unterhose vor der Dusche liegen gelassen. Das sind übrigens alles frei erfundene Ähnlichkeiten. Also ich habe da gar keine Referenzen aus meinem eigenen Leben, muss ich dazu sagen. Also wo du dann denkst, hey, ich muss dann das hinter dem herräumen oder lässt irgendwie die Tür nicht mehr auf oder was auch immer. Aber eigentlich liebe ich ihn doch irgendwie immer noch, ne? Oder auch sehr stark, ne? Ich habe schon eine große Loyalität und Treue und alles Mögliche. Und das ist diese Hassliebe. Und man muss jetzt feststellen, ich glaube, diese Hassliebe ist bei der Deutschen Bahn zumindest bei einem großen Teil nicht zwangsläufig gegeben. Das ist dann eher wirklich Hass und Unverständnis dafür, dass das doch nicht klappen kann. Und dann auch große Skepsis, dass du wirklich sagst, ich steige auf die Deutsche Bahn nicht um. Und da so ein bisschen sozusagen diesen Schleier drüber zu legen und mit Humor davon so ein bisschen abzulenken, ist, wie gesagt, erstmal eine gute Möglichkeit, diese Sympathie aufzubauen. natürlich einfach Pluspunkte zu sammeln. Aber so richtig lösen tut das natürlich nichts. Und es sind eben dann auch immer noch die Leute natürlich nicht angesprochen, die eben eher Hass sozusagen fühlen und sagen, ja, nee, ich bleibe dann eher beim Auto oder ich fliege dann doch lieber, weil es ist mir eher auch zu teuer und dafür kriege ich ein schlechtes Produkt. Das ist da so ein bisschen das, was ich so ja, kritisieren muss, dass man einfach die beiden Vergleiche und die beiden Marken einfach nicht vergleichen kann. Hinzu kommt noch eine Mechanik, die mir so ein bisschen abgeht, und zwar, dass die Deutsche Bahn es auch verpasst hat, meiner Meinung nach, nochmal so in der Kampagne einfach nochmal deutlich zu machen, worum geht es ihnen eigentlich. Weil es geht ihm neben dem Sympathieaufbau auch vor allem darum, deutlich zu machen, dass da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service direkt in den Zügen natürlich dieses ganze, ja, sehr mangelhafte Produkt versuchen zu kompensieren mit sehr viel Aufwand. Und das haben sie auch herausgefunden in einer Statistik, in einer Analyse, dass die Deutsche Bahn da immer noch einen Pluspunkt hat. Das heißt also, dass dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben sehr, sehr gut bewertet werden und da als positiv auch gesehen werden. Und da hätte ich einfach so eine Mechanik noch erwartet, wo man das nochmal deutlicher macht. Vielleicht mit einem Abbinder. Ja, vielen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seien Sie meinetwegen auch entsprechend, nachsichtig mit Ihnen oder was auch immer. Aber so einen Abbinder hinten raus vielleicht. Oder auch noch besser, einen Abbinder reinzubringen, der nochmal zeigt, wir arbeiten dran. Wir haben irgendwie Ziele. Wir versuchen das zu kompensieren. Aber gerade ist halt der Zustand so, wie er ist. Dann hätte für mich diese Art der Inszenierung nochmal mehr Sinn gemacht. Vor allen Dingen, dass es nicht nur dieser Schleier ist, sondern dass dahinter auch eine ernsthafte, sag ich mal, Idee steckt. Weil das muss natürlich das Ziel sein, dass wir jetzt nicht nur lustig Werbung machen, sondern dass wir auf der anderen Seite natürlich unser Personal weiter schulen, dass wir natürlich auch an dem Produkt auch weiter arbeiten, dass wir eben irgendwas tun. Weil ansonsten ist es einfach nur eine lustig gemeinte Image-Kampagne, die aber irgendwie nicht so richtig ein Ziel verfolgt. Und da muss ich sagen, hat die Deutsche Bahn aus meiner Sicht ein paar Punkte einfach liegen gelassen. Das hätte ich mir auch ehrlicherweise noch gewünscht. Aber wahrscheinlich, da muss man auch ein bisschen Kritik äußern, wahrscheinlich war dann die Kunst wichtiger als so diese Zweckmäßigkeit, damit vielleicht auch neben dem, wie gesagt, Verschleierungsprozess laut etwas mehr zu liefern. Und da muss man, wie gesagt, diese Kritik einfach walten lassen, weil natürlich da Agenturen da sich wahrscheinlich nicht reinquatschen lassen oder vielleicht auch die Auftraggeber selber sagen, nee, wir lassen das mal bewusst Kunst sein und so ist richtig schön und es ist lustig etc. Und wenn da hinten noch was Ernsthaftes rankommt, das passt ja nicht rein. Vielleicht muss die Bahn es gerade dann auch passend machen und sagen, das müssen wir uns eben leisten, dass wir dieses kunstvolle Objekt, diese Mockumentary eben garnieren und einfach noch sauber mit einem ernsthaften Punkt einfach verbinden. Das hätte übrigens auch am Anfang kommen können. Das hätte mir einfach noch gut gefallen. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was, dass das auch auf Social Media noch weiter inszeniert wird. Aber da muss ich wieder sagen, dass ich die Deutsche Bahn auch so ein bisschen kritisieren muss, weil am Ende muss man auch sagen, so markentechnisch nicht ganz positiv, weil Marken stehen immer für Spitzenleistungen und nicht nur für Oberfläche. Und das ist jetzt eher natürlich ein bisschen mehr Oberfläche, als über die Spitzenleistungen zu sprechen, weil anscheinend fernab der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Spitzenleistungen vorhanden sind. Ja, mit den zwei Themen lasse ich euch auch ins Wochenende. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. In dem Sinne ein wunderbares Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Ciao.